Travis Kelce, Temper Tantrum, viele Fumbles und der neue Goat am NFL-Sternenhimmel. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak & Lobster Podcast NFL Season Episode 54. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates, bei uns seid ihr genau richtig. An meiner Seite mein Kollege, der fast gestern Nacht eingepannt wäre.
Stimmt gar nicht.
Beim Super Bowl
nur Nickerchen gemacht.
58, Romario, was geht?
Was geht ab, Leute? Wir haben es geschafft. Wir haben ein, ja, sehr, sehr, sehr langes Nächtchen hinter uns.
Ja, Mann.
Aber war ein sehr geiles Spiel.
Digga, war geisteskrank. Also, Leute, Super Bowl Special Edition. Ihr hattet schon vor ein paar Tagen einen Pod. Wir dachten, ey, jetzt auf die Frische nochmal am Montagabend nochmal eine Folge für euch aufnehmen. Was ist alles passiert? Ja, ihr wisst schon, was passiert ist. Aber wir müssen drüber reden, Leute. Es war einfach zu krank. Ja, lustige Story. Gestern ist sehr, sehr viel schief gelaufen. Wir haben bei Romme erstmal die Fussi-Season noch aufgenommen, die höchstwahrscheinlich schon draußen ist, wenn ihr das hört. Und danach wollten wir los zum Essen mit einem Freund, bei dem wir dann gemeinsam das Spiel geguckt haben.
Ja.
Wollten aber vorher noch was essen. Ich musste aber nochmal zu mir zum Auto, was bei mir zu Hause stand. Ich war bei Romme nämlich. Dann fällt mir dort auf, dass ich meinen Autoschlüssel nicht finde, wo auch mein Arbeitsschlüssel und Hausschlüssel ist. Voll Panikattacke bekommen.
Junge.
Am Ende zum Miles, den ich bei Romme geparkt hatte, hingefahren, geguckt, da drinnen war der auch nicht. Im Keller, in unserem Studio, da war der auch nicht. Am Ende, wo kommt er raus? Aus meiner Tasche, Leute.
Wahnsinn.
Danach wollten wir essen, das eine Restaurant hatte zu. Haben wir auch verpasst. Vielleicht sogar deswegen. Der Kollege war stinksauer, weil wir zu spät waren.
Ja.
Und. Und Romme meinte am Ende noch, ich habe heute nicht ein Nickerchen gemacht. Ich bin so müde.
Ja, ich war seit 7 Uhr wach, ne? Also, Leute.
Bro, super, du bist noch ein Rookie, Bruder.
Nee.
Wobei, du bist Sophomore, Bruder. Das ist dein zweites richtiges Jahr. Du musst sowas vorher planen.
Nee.
Du musst gucken, wann du wo pennst, damit du beim Super Bowl hellwach bist.
Ja.
Und dann kommst du da an und trinkst Zelta, Bruder.
Ja, Bruder, wir haben davor gegessen und ich war dann einfach satt.
Dann so viele Wachmacher gewesen. Er trinkt einfach Sprudelwasser, Leute. Wir sagen selten. Aber ja, wir haben eine Menge zu bequatschen, Romme. Und wir jumpen direkt rinne. Highlights der Woche haben wir jetzt extrem gekürzt. Ne? Wundert euch nicht, so viel war da jetzt auch nicht innerhalb von 2 Tagen, außer dem Super Bowl. Aber das wird halt im Hauptthema rankommen. Wir haben aber in den Highlights der Woche natürlich die NFL Honors. Okay, die jährlichen Awards wurden vergeben und ja, darauf gehen wir ein. Wir haben es ja schon besprochen, ich glaube absolut verdient, der MVP der Saison, fast unanimous, eine einzige Stimme hat er nicht bekommen, aber einen Applaus bekommst du. Die Rede ist natürlich von Lamar Jackson.
Ja.
Der Kollege hat alle First Place Votes bekommen, die man kriegen kann, bis auf eine. Er hat nämlich 49 und die letzte Stimme hat Josh Allen bekommen. Wo ich mir denke, Digga, Leute, warum gibt es immer diese Leute, die reinscheißen müssen? Nee, ernsthaft, Digga, das ist so ein Bullshit. Ich verstehe nicht, warum man so Historie einfach so kaputt macht wegen solchen Sachen, weil der Typ, der den gewotet hat, höchstwahrscheinlich Dings ist. Ein, keine Ahnung, Bills-Fan oder so. Check ich nicht. Auf jeden Fall, Lamar Jackson hat 493 Punkte bekommen, weil jede First-Place-Vote sind irgendwie 10 Punkte und danach hat er ein Third-Place-Vote, wahrscheinlich von demselben Clown, machen 493. Zweiter wurde, und damit Runner-Up, was ich krank finde, Dak Prescott. Wir haben ja gesagt, gegen Ende der Saison nochmal komplett ausgerastet. Dritter wurde Christian McCaffrey.
Auch stark.
147. Also nur 5 Punkte Unterschied, aber nicht wundern, der Kollege kommt gleich noch. Brock Purdy, Vierter, der als Mr. Irrelevant. Bruder, ich nenne ihn ab heute Mr. Relevant.
Ja, ist er auch.
Er ist relevant. Ich,
safe.
Digga. So, und Josh Allen hatte mit 80 Punkten den 5. Platz inne. Ich glaube, das geht auch in der Form komplett in Ordnung. Also,
ja.
Der MVP Award ist halt mehr so ein Quarterback Award. Ne, ganz, ja, ja, ganz, ganz selten kriegt ein anderer Spieler den. Deswegen, ja, sieht man auch an den Nominierten quasi, ne? Also ein Running Back. Und ja, zu dem kommen wir jetzt.
Ja, Offensive Player of the Year, Mr. Christian McCaffrey, gewinnt vor Tyreek Hill mit 222 Punkten. Auch relativ eindeutig, Tyreek Hill mit 139, gefolgt von CeeDee Lamb mit 45, Lamar Jackson mit 32 und Dak Prescott mit 5 Punkten auf dem 5. Platz. Ja.
Bro, ich bin ehrlich, also CMC sowieso, ne? Absolut verdient, gar keine Frage.
Ja.
Aber mich stört einfach der Abstand zwischen Tyreek Hill und CeeDee Lamb. Ich kann es mir nicht erklären. Weil guck mal, ich sag dir mal jetzt die Stats von Tyreek, ne? Der hatte 1799 Yards.
Mhm.
Okay, sagen wir mal 1,8. Hat in 16 Spielen diese Marke erreicht und er war, glaube ich, sogar der mit den meisten Receiving Touchdowns, wenn ich mich nicht irre, ich glaube 13. 13 müssten es sein, genau. Hat pro Spiel 112 Receiving Yards gehabt. Mhm. Das ist verrückt, ne? 70% Catch Rate und sonst was, also braucht man nicht viel reden, war überragend. So, also 1,8 und 13. Und jetzt schaust du dir CeeDee Lamb an, hat 17 Spiele gebraucht, ja, hat 1749, runden wir mal auf, 1,75, und 12 Touchdowns bei einer Catchrate von fast 75%, mehr Scrimmage Yards als CeeDee Lamb, als Tyreek Hill, wo ich sage, ey, Digga, allgemein CeeDee Lamb, ich war kein Fan von ihm, ne? Ich hab 2-3 Jahre gebraucht, bis ich warm wurde mit ihm, aber ich finde den halt so krass overlooked. Also natürlich die Die-Hard-Fans, und das sind viele von euch, die den Podcast hören, die wissen, wie heftig er ist. Aber das liegt auch daran, dass ihr euch wirklich diesen Content zusätzlich nochmal gebt, Woche für Woche, und dann schaut ihr Videos und hier die Konferenz und da Spiele. Aber so der 0815-Dings, der hört einen Tyreek Hill, sagt Superstar, und bei CeeDee Lamb denkst du einfach, ja, ein guter Receiver, aber der hat fast dieselben Stats.
Mhm.
Finde ich schon krass, dass da so eine Diskrepanz ist, also fast 100 Punkte mehr. Tyreek Hill mit 140, CeeDee Lamb mit 145. Aber gut, Dak Prescott geht leer aus, ne? Aber
gut, Digga, auch schwierig, ne?
Kann passieren. So, dann haben wir den Defensive Player of the Year. Warum kommt der Applaus? Warum?
Wahnsinn.
Weil die Cleveland Browns.
Wenn ihr
Browns
wüsstet, was er gerade für ein Oberteil anhat, aber.
Ja, das ist wegen Super Bowl Special,
ja,
oder?
Ja, komm.
Ja, da. Erster Platz ist Defensive Monster Myles Garrett von den Cleveland Browns, von meinen Cleveland Browns, Leute. Ich sag seit Jahren, für mich ist er der dominanteste Verteidiger in dieser Liga, weil kein Spieler wird öfter gedouble und getriple teamed als er und Micah Parsons, der aber als Linebacker rüber rusht, ne?
Mhm.
Er ist halt wirklich an der Front mit den Oschis, mit den 300 Pfund Kollegen. So. Ich bin aber ehrlich, ich freue mich zwar extrem, aber das war nicht Myles Garretts beste Saison in seiner Karriere. Also innerhalb der Karriere von Myles Garrett war das nicht das beste Jahr. Die Defense war die beste der gesamten Liga, aber Myles Garrett per se hat sich nach der Woche, was war das, 11-12 an der Schulter verletzt und seitdem nur noch 1,5-6 oder so gemacht, weil er einfach nicht anders konnte. Also er hat halt trotzdem erst zum Quarterback gekommen, ein, zwei Calls gab es, wo man dachte, Digga, ey, das ist eigentlich Quatsch, dass der nicht gegeben wurde und so. Aber Digga, auf der anderen Seite ein TJ Watt hat abgerissen. Und er ist Erzrivale von den Pittsburgh Steelers.
Ja, ja, klar.
Ne? Also von den Browns. Und da sage ich ganz ehrlich, ich wäre auch mit TJ Watt und Micah Parsons d'accord. Ich finde Max Crosby und Darren Bland, ne? Darren Bland, der einzige Nicht-Pass-Rusher, das ist der Cornerback von den Dallas Cowboys, der den Pick-Six-Record aufgestellt hat mit 5 oder 6 Pick-Sixes.
Ja, ja, 6, glaube ich.
Ich glaube, insgesamt 9 Interceptions oder irgendwas hatte der
ja,
komplett abgerissen. Aber mein Punkt ist der, ich freue mich zwar für Myles Garrett, aber Myles Garrett hätte den Award vor 2-3 Jahren bekommen können. Und dann bekommt er ihn in der Saison, wo er nach in den letzten 6-7 Spielen verletzt da über den Platz humpelt. Er macht trotzdem seine Plays, ne? Also das Spiel kann nicht nur an Sex gemessen werden, sonst schaut ihr zu wenig Football. Ja, ich finde, das hat einen kleinen Beigeschmack sogar für mich selbst.
Ja.
Und ich möchte das auch zugeben. Ich bin fair. Aber TJ Watt, extrem salty, der hat noch irgendwie was getweetet, wo ich dachte, Digga, Junge, entspann dich mal. Ne, also so Seitenhiebe und so, Bro, du hast schon ein oder zwei, du hast Sack-Racket, Digga, was, muss nicht so ernst nehmen, Bruder, entspann dich. Nee. Ja, dann geht es zum Offensive Rookie of the Year und das ist auch sehr, sehr eindeutig gewesen. Also ja, 48 von 50 First Place Votes bekommt CJ Stroud, der Quarterback von den Houston Texans, der ein 3-Siege-Team von dem Vorjahr in seiner Rookie-Saison direkt in die Wildcard-Round der Playoffs führt und dann noch zu einem Sieg mit einem DeMeco Ryans, Rookie-Head-Coach. Kann man nicht viel sagen, der Typ war überragend, hat die gesamte Saison über nur 5 Interceptions geworfen, ich glaube bei 20, 21 Touchdowns, ja. Sehr, sehr präzise, aber auch diese Comeback-Siege und
über
sonst.
Über 4000 also, Yards, ne?
Der ist komplett asozial, damit auch, glaube ich, einen Rekord aufgestellt.
Ja.
Ja, zweiter wurde Puka Nacua, wo ich sage, ey, ich habe auch selten so eine Rookie-Saison von einem Wide Receiver gesehen, ne? Also
ja, ja,
Hut ab crazy. Und das als Fünftrunden-Pick.
War auch Hauptbestandteil, warum die überhaupt in die Playoffs gekommen sind.
Digga, komplett abgerissen das gesamte Jahr über, richtig, richtig heftig. Sam Laporta, der Tight End von den Detroit Lions auf dem dritten Platz.
Ja, ich finde das in der Reihenfolge perfekt gevotet.
Genau, also CJ Stroud und Puka haben auch keine Third-Place-Votes bekommen.
Ja.
Also da gibt es keine Saltiness wie bei diesem Bills-Fan, der Lamar auf den Platz nicht gegönnt hat auf dem ersten. Sam Laporta, auch überragender Typ, Top 5 Receiver also unter den Titans, ne, komplett abgerissen, verrückt. Sein Teammate Jahmyr Gibbs hat 4 Third-Place-Votes bekommen, der Running Back, der später hinten raus auch nochmal so krank wurde. Mhm. Und Bijan Robinson, der underused ist. Und da müssen die Falcons wirklich mir in der Offseason ein paar Argumente geben, warum sie das gemacht haben. Also kann ich mir echt, also wenn du Desmond Ridder hast, dann läufst du mit ihm halt, also mit Bijan dann folgerichtig mehr.
Ja.
Der hat halt 3 Third-Place-Votes bekommen. Genau, auf der Defensive Rookie of the Year Seite der Teammate von CJ Stroud, also seht ihr Texas komplett abgeräumt, was ja auch letztes Jahr schon waren, das wollte ich nochmal erwähnen, die Jets mit dem Offensive Rookie of the Year, Garrett Wilson und Defensive Rookie of the Year mit Sauce Gardner.
Ja.
Dieses Jahr selbe Spielchen auf der Seite der Texans und du merkst schon, man hat wieder Bock auf diese Teams direkt, ne? Will Anderson hat sich am Ende durchgesetzt vor Jalen Carter, dem Defensive Tackle der Eagles. 151 Punkte für Will Anderson, der hat 16 First Place Votes und Jalen Carter hat 14, 122 Punkte. Kobe Turner von den Rams, der hat auch 14 First Place Votes, wo ich auch sage, der absolut verdient auch. Stark, also ich sehe das, ne?
Ja.
Der hat aber weniger Second Place und Third Place, deswegen hat er nur in Anführungsstrichen 95. Dann der Pick von den Seattle Seahawks, Cornerback Devin Witherspoon auf dem 4. Platz. Der wurde auf dem 5. gepickt im Draft. Also hat sich gut ausgezahlt.
Ja.
Und Joey Porter mit einem First Place
Vote so Quatsch,
und Third Place hat 6 Punkte. Genau. Und dann haben wir noch Comeback Player of the Year.
Es ist Joey F.
Die Joey F, Digga.
Joe Flacco von den Browns gewinnt das ganze Ding vor DeMar Hamlin, Baker Mayfield auf der 3, Matthew Stafford auf der 4 und Tour auf der 5. Warum ist Tour auf der? Okay, weil er verletzt war letztes Jahr.
Ja.
Okay. Ist aber verdient. Hamlin ist halt so diese Feel-Good-Story, klar, verstehe ich, aber so richtig gespielt hat er nicht.
Jemand hatte mal, ich habe irgendeine amerikanische Show gesehen, da meinte einer, how much you wanna come back? He nearly died on the field auf den. Also wie sehr möchtest du noch zurückkommen?
Weil ja, okay.
Er war schon mit einem Fuß im Grab sozusagen, was ich absolut nachvollziehen kann. Jeder wünscht, glaube ich, da mal Hamlin absoluten Erfolg. Aber der spielt halt gar keine Rolle. Also dieses Jahr hat er auch keine Rolle gespielt.
Ja.
Und da denke ich mir halt, okay, wonach bemisst du das? Ob jemand jetzt noch lebt oder nicht?
Ja.
Oder an Leistung? Und wenn es nur nach Leistung ginge, würde ich dann Baker Mayfield auf Platz einstellen.
Ja.
Also wirklich Baker, was der gemacht hat, über 4000 Yards, glaube ich, geworfen. Auch das Team in die Playoffs geführt und. Also von einem Spieler, der die letzten 2 Jahre, ich glaube, in 4 Teams war.
Mhm.
Ne, der war ja auch bei den Panthers, Rams und so weiter.
Ja.
Der landet da und führt die dann auf Anhieb so in die Playoffs, wo ich mir sage, ey, wenn es wirklich nur nach Leistung ginge, hätte ich ihn vor Joe Flacco hingestellt. Bei Joe Flacco hat halt so das Komplette gestimmt. Ne? Also der kommt, ist der Held, der die Cleveland Browns mit so vielen Verletzungen als Fourth String Quarterback in die Playoffs führt, so ein Ding.
Da war Hamlin auch mit den meisten First Place Votes, aber halt die wenigsten
Second Place
ja. Votes, ne? So, deswegen.
Unter den Top 3, ja.
Unter den Top 3, ja.
Genau.
Dann haben wir den Coach of the Year.
Und da ist der Hattrick, Digga, da ist der Hattrick.
Kevin Stefanski,
ja,
von den Browns gewinnt punktgleich,
ja,
gegen die Mikko Ryans
von den Texans, richtig.
Weil er ein wahrscheinlich ein First Place Vote mehr hat als die Mikko Ryans.
Genau so sieht's aus. Also
ich hätte es beiden gegönnt.
Ja, bin ich absolut. Ehrlich. Und ich bin ehrlich. Ich finde auch, das waren die einzigen zwei Top-Kandidaten dafür, weil der eine hat von 3 Siegen ist auf, glaube ich, 10 oder so geschafft am Ende und die Playoffs. Also, du musst dir vorstellen, es sind nicht nur die Siege, die dazukommen. Es ist wirklich das Konstrukt, was vorher da war. Weil 3 Siege heißt wirklich, da war absoluter Schrott unterwegs.
Mhm.
Also wirklich, du lässt dich Woche für Woche abfertigen. So. Wir hatten dieses Jahr die Panthers, Bruder. Und guck mal, du hattest gar keinen Reiz mehr, die Spiele zu gucken.
Ja.
Und zack, ein Jahr später, bam, Playoffs und dann noch ein Sieg. Der Sieg in den Playoffs zählt nicht, Regular Season Award, das müssen wir auch noch verstehen
Klar. Und
klarstellen. Aber was die abgerissen haben und das halt mit 2 Rookies, die den jeweiligen Award gewinnen, ist schon ziemlich verrückt.
Ja, ich verstehe auch dieses Duell, dass man sagt, naja, der eine mit komplett katastrophalen
Voraussetzungen ausmalen, ne?
Und der andere halt mit selber als Rookie und mit Rookie Quarterback bei einem Team, was komplett Müll war. Also ich verstehe voll die Diskrepanz dazwischen, dass man, also man muss Fan von dem einen oder dem anderen sein, dass man votet.
Ja.
Aber sie werden sich, das sieht man ja auch, gegenseitig Erster, Zweiter, Erster. Also schön für beide trotzdem, dass sie irgendwie punktgleich am Ende
genau.
sind.
Dritter wurde Dan Campbell von den Detroit Lions.
Ja.
Den hätte ich.
Man muss halt sagen, dass die anderen beiden echt so weggezogen sind von der Storyline auch ein bisschen. Dass er so ein bisschen mit den Punkten, finde ich, untergeht im Vergleich auch zu den anderen, die da drunter liegen.
Ja. Shanahan und John Harbaugh.
Ja, ohne das jetzt die schlecht zu reden, aber ich hätte Dan Campbell schon noch einen Tick weiter höher als die beiden gesehen.
Ja, also er hat 33 Punkte, Kyle Shanahan und Harbaugh haben die jeweils 26. Würde ich dir auch zustimmen. Der Punkt ist der, Coach of the Year wirst du meist nicht mit einem sehr guten Team.
Ja.
Weil du musst schon so Berge versetzen. Und von einem guten Team erwartest du halt, dass sie gut performen.
Ja.
Das heißt, wenn du nicht gerade zufällig 16-1, 17-0 gehst, aber es spricht halt nicht so viel dafür, wenn du halt den MVP da hast, den Defensive, ehemaligen sagt, Defensive Player.
Man erwartet das dann halt auch irgendwie, ne?
So. Da kannst du eigentlich nur verlieren. Deswegen geht's halt meistens in die Richtung, okay, DeMeco Ryans mäßig, ne? Also, wie schnell hat er ein Team verbessert? Oder halt in Kevin Stefanskis Fall. Kevin Stefanskis Fall für sich jetzt nochmal, das passiert nicht. Also, über, ich glaube, 27% des Teams war auf der Injured Reverse List, ne?
Ja,
also das ist ein Fit, also du hast da Millionen, die du nicht auf dem Feld hast. Und das macht schon einen riesen Unterschied. Sowas passiert in der Regel vielleicht alle 30 Jahren. Und dann da nochmal mit 4 verschiedenen Quarterbacks jeweils einen Sieg zu holen, in die Playoffs zu kommen, ist schon krass. Ich hoffe nur nächstes Jahr, dass Nick Chubb spielen kann oder dass er überhaupt bleibt. Aber das ist nochmal ein Thema für die Offseason. Und dann gab es noch den Walter Payton Man of the Year. Das ist immer so ein prestigeträchtiger Award für so Community Work und wie sehr sich die Spieler abseits des Feldes engagieren. Den hat Cameron Hayward von den Steelers dann abgesahnt. In seiner 13. Saison übrigens. Absolute Legende der Typ und ja, der ist ein riesen Held für die Pittsburgh Community wegen seiner Arbeit mit Kindern.
Man muss ja sagen, eigentlich habt ihr sogar mehr als einen Hattrick.
Ja, ja.
Wir haben noch den Assistant Coach of the Year. Und der kommt auch von den Browns. Jim Schwartz. Ganz klar, mit 160 Punkten gewinnt das Ding vor Mike McDonald, Ben Johnson, Bobby Slowick und Todd Monken.
Ja. Und das ist ziemlich deutlich sogar.
Ja.
Ich bin ehrlich, Jim Schwartz ist mein MVP.
Ja,
und ich meinte, das Geile ist, ich hab's vor der Regular Season wirklich öfter im Pod auch schon erwähnt. Und ich meinte, Leute, bitte wartet einfach nur darauf, was dieser Typ mit uns machen wird. Und du siehst das, weil das sind dieselben Spieler. Wir haben nicht so viele neue Editions bekommen. Za'Darius Smith ist da, ein Safety, der nicht gespielt hat, weil er immer verletzt war. Aber per se, das sind dieselben Spieler, die letztes Jahr komplett abgekackt sind.
Ja, crazy, ne?
Und das ist das Krasse, Digga. Also
so Play Calling.
Ja.
Coaching.
Da freue ich mich. Ich bin es halt gar nicht gewohnt, als Browns-Fan irgendwie Anerkennung zu bekommen für etwas, was wir gut machen, weil wir machen eigentlich nie was gut. Aber Andrew Berry, der GM, der macht wirklich die besten Hires und auch die dieses mit dem Geld, so er weiß, was er wo anfangen muss, weißt du?
Mhm.
Und deswegen, aber ja, ihr könnt ja eure Meinung uns mitteilen, was ihr zu den MVP, den NFL Honors, sorry, denkt. Und ob ihr sagt, da wurde jemand gesnappt. Wie gesagt, Depoy hätte man vielleicht ein bisschen swappen können.
Was hältst du von der Celebration of the Year?
Was war die?
Von Tommy DeVito von den Giants.
Ah, das war so heftig. So. Der Mafiosi, Digga.
Ja. Der war nice.
Wir hatten schon geile Sachen dieses Jahr, ich bin ehrlich. Was gab's noch?
Der Catch, also der Moment of the Year war von CeeDee Lamb, 91 Yard Catch.
Ja, geht also auch Touchdown, so under the radar, ne?
Ja, der war geisteskrank. Oder 92 Yard sogar.
Gegen die Lions.
Ja.
Ja, heftig, echt. Sehr, sehr geil. Aber gut, ich würde sagen, Rommel, wir sind damit durch. Und wir jumpen ins eigentliche Hauptthema. Nicht wundern, wie gesagt, das ist eine Special-Folge. Wir haben jetzt keine Geschichtsstunde, kein Power-Ranking, kein Spiel vorbereitet, aber dafür ein Hauptthema und nochmal ein kleiner Shoutout an Lobster and Lemonade. Das sind unsere Lobster-Kollegen, die Kleidung produzieren und das sogar in Kooperation auch mit der NFL. Und dort haben sie uns ein paar Sachen zugeschickt. Ihr habt das eine oder andere sicherlich schon gesehen. Der Pulli, den Romme vorhin angesprochen hat, ist ein Chiefs-Pulli, den ich extra heute rausgekramt habe nochmal. Die haben aktuell eine Aktion bis zum 29.02. Okay, das heißt noch gute 2,5 Wochen oder so habt ihr Zeit, mit dem Code LOBSTER20 20% auf alle Produkte zu sparen. Okay, wenn ihr Bock darauf habt und euch sowieso Kleidung holen wolltet, dann checkt die Seite ab, wie immer in den Handles. Und damit jetzt wirklich Rinne zum Super Bowl 58. Ja.
Erstmal so eine Durchatemstille.
Das war ein geiles Jahr, Rumme.
Ja, war schon crazy. War schon sehr, sehr nice. Muss man sagen. Also, ich glaube, das hatte fast alles.
Bro, gestern hat mich auseinandergenommen. Also, ich war wirklich blank.
Also auch von wie sich das was heißt gesteigert? Es ist von vornherein sehr, sehr hoch, qualitativ hochwertig gewesen, das Spiel. Aber wie sich dieser Spannungsbogen zum Ende hin, ne, immer, das war so crazy.
Ja.
Das muss man halt sagen. Ja, wir gucken uns, glaube ich, jetzt im Vorwege so ein paar vorab Stats und Ereignisse an oder Situationen oder Voraussetzungen. Gehen dann natürlich Step by Step mal die vier Viertel durch, was das so für Highlights geschehen sind. Und ja, gucken dann am Ende des Tages, ist das Ergebnis verdient? Was hätte anders laufen können? Was wäre, wenn?
Ja, und ich würde sagen, wir fangen mal bei den Coaches an, ne? Also vor dem Spiel, das heißt ohne die Quote von gestern, haben die beiden nämlich eine Menge trainiert. Natürlich Andy Reid so als Gigant, sage ich mal, seit 21 Jahren schon am Start. Unter anderem eben mit den Chiefs, wo er über 170 Spiele an der Seitenlinie stand. In dieser Phase hat er 128 Siege geholt, 51 Niederlagen. Ist ein Winning Percentage von 71,5%.
Das ist crazy.
In 11 Saisons. Ne? Also das ist schon stabil. Und natürlich trägt ein gewisser Quarterback sein Teil dazu bei.
Ja.
Er ist der einzige Head Coach in der NFL History, der über 100 Spiele mit zwei Franchises gewinnen konnte. Und der einzige Head Coach, der auch 10 plus Playoff Games mit zwei Franchises gewinnen konnte. War vorher bei den Philadelphia Eagles, wenn ich mich nicht irre. Genau. Das zu ihm. Der hat über 400 Spiele auf dem Buckel oder so.
Ja,
über 400. Glaube ich, 258 Siege, 100 irgendwie was.
Nee, mehr sogar, glaube ich, ne? Oder? Er hat, glaube ich, Ja, irgendwie sowas. Doch, 280 zu 117 und dann ein Unentschieden.
Ein Unentschieden hat er und da sieht man, wie rar das Ganze ist. Kyle Shanahan, der aus einer Football-verrückten Familie kommt, ist übrigens der winningest Head Coach der 49ers in der Postseason, ne? Also in den Playoffs. Und der hatte halt jetzt seinen zweiten Stint im Super Bowl. Der erste ging ja vor einigen Jahren verloren. Er hatte vorher schon gegen dieselben Gegner, Bro. Genau, und der Kollege ist hier gemeinsam mit Bill Walsh und George Seifert die einzigen Coaches in Franchise History, die jeweils Minimum zweimal im Super Bowl standen. Das heißt, der Kollege macht auch Historisches. Er ist der Sohn von zweifachen Super Bowl Champion Mike Shanahan. Das auch nochmal ganz by the way, so ein bisschen Christian McCaffrey Vibes, ja. Digga, was für Familien Baumstämme die da haben.
Kommt da nochmal eine Geschichte schon, ja, glaube ich, zu. Aber was ich sagen muss, ist, das ist echt crazy, wie in der NFL so Talente und auch Liebe für diesen Sport weitergegeben werden. Also das ist ja verrückt.
Ja, ja, absolut. Er ist in den Playoffs vorgestern, ne, also vor dem Super Bowl, 8-3 gewesen. Das heißt auch ziemlich erfolgreich in den Playoffs als Head Coach. Das war die zweithöchste Quote in NFL History bei Minimum 10 Spielen. Ne? Höchste Percentage ist, glaube ich, über 7,4 oder 7,5 oder so. Er ist bei 7,3. Also krass, 73, ja. So. Nur Vince Lombardi hat 9-1 Record aufgestellt. Sprich 90%.
Ja, auf den Logger.
Kann man mal machen. Er ist halt dafür bekannt, dass er so die meisten Yardages immer rausholt, ne? Gerade per Play hat er 5,9 Yards per Attempt und so weiter und so fort. Da ist er unter den Besten. Hat nicht den besten Regular Season Record, ne? Muss man auch nochmal erwähnen. Da hat er 64-51 bislang erspielt. Ja, das heißt, man hatte das Duell zweier sehr talentierter Coaches. Der eine halt mit diesem frischen Wind, den er auf jeden Fall mitbringt. Das siehst du in gefühlt jedem Atemzug der 49ers, die Eier zu haben, kreativ zu sein, aggressiv zu spielen und. Zu den einzelnen Plays kommen wir gleich noch. Und auf der anderen Seite hast du einen Head Coach, der Erfahrung en masse hat, dem jahrelang aber der Playoff-Erfolg gefehlt hat als Head Coach.
Ja.
Ne, als Head Coach, nochmal die Betonung hier. Der dann gemeinsam mit seinem Quarterback langsam aber sicher eine absolute Dynastie aufbaut.
Ja.
Also ja, einige sagen halt so, Pat Mahomes hat so ein bisschen Andy Reids Karriere gerettet.
Ja.
Kann man auch nicht widerstimmen, bin ich ehrlich.
Widersprechen,
ja. Widersprechen, sorry.
Nee, wenn man sich seine Titel anguckt oder seine Super Bowl-Teilnahmen in den letzten.
Frage ist halt, ob Pat Mahomes ohne Andy Reid genau die erfolgreiche Karriere hätte.
Absolut richtig.
Das heißt, es geht Hand in Hand. So, schauen wir uns jetzt, Rommel, die Keys to the Game an, die wir uns letztes Mal vorgeknüpft hatten. Und zwar, ich hatte ja notiert, die Chiefs. Control the ball, keine Turnover. Bisschen in die Hose gegangen, oder?
Ja, Digga. Aber beidseitig, ne, am Anfang. Oder, was heißt am Anfang? Also, es hat sich ja das ganze Spiel lang immer mal wieder durchgezogen.
Ja.
Gehen wir gleich natürlich nochmal genauer drauf ein, wann und wie und weshalb.
Richtig, dann hatte ich geschrieben, gebt Mahomes Zeit. War so lala. War
jetzt auch nicht ein bisschen schläfrig. Da hatten wir auch gesagt, ist so mein Mut, so, der hat auch kein Nickerchen gemacht.
Digga, er sah müde aus.
Ja, er sah müde aus.
Also im Gesicht sah er müde aus.
Auch so emotionslos, ne? Da, weil er irgendwie müde aussah. Auch.
Aber der Digga, der bestimmt seinen Puls damit. Muss man jetzt
auch seine Interception zum Beispiel, ne? Also wie er das geworfen hat, so das so. Hä, so. So
Kelsey-Stand.
Ja, Kelsey.
Egal, kommen wir gleich zu. Und ich hatte geschrieben, Pacheco und Travis Kelce on third downs. Ist in der ersten Halbzeit absolut in die Hose gegangen. Seien wir ehrlich, selbst in der zweiten Halbzeit sah es nicht so gut aus. Das heißt, sie haben die Keys, die
in den wichtigsten Phasen.
Genau, die Keys, die für mich wichtig waren, haben sie nicht so ganz erfüllt. Ne? Und deswegen haben sie sich auch schwer getan. Warum sie gewonnen haben, lag natürlich an dem Genius von einer Person. So, Danach hatten wir die 49ers Keys to the Game aufgeschrieben. Es waren CMC early benutzen und die Defense zermürben. Haben sie eigentlich gemacht. Sie haben aber irgendwann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen Abstand davon genommen. Ja. Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ja. Da wurde auch, ich glaube, 6-mal am Stück in 2 Drives geworfen und 3 and out. So,
ja, also auch so ein bisschen Thema Verletzung während des Spiels, ne?
Ja, natürlich. wir hatten dann noch geschrieben Checkdowns und Adjustments in Passing Offense. Das heißt, so ein bisschen den sicheren Pass dann wählen, statt einen Sack oder so oder einen riskanten Ball zu werfen. Und Adjustments halt die Anpassung, ne? Also wenn eine Route wegbricht oder wenn Brock Purdy irgendwie rausscramblen muss, dass du dich da irgendwie freiläufst, dann nimmst du halt keinen Sack hin. Vielleicht 0 Yards, weißt du, weil du den Ball da festhältst und bist direkt getackelt. Aber Hauptsache keine Big Plays zulassen, defensiv, im Sinne der Chiefs. Und dann risk it late. Und ich fand, das haben sie eigentlich gemacht. Sie sind bei diesem Fourth Down Outside Pass auf George Kittle und sowas, ne, bei 4th and 3 oder so war das, glaube ich. Haben sie riskiert. Aber ich bin ehrlich, das, was mich überrascht hat, waren einfach die geisteskranken Defenses. Also ich wusste, das wird ein Defensive Battle, aber dass das so verrückt das in die Richtung geht.
So krass hätte ich das nicht erwartet, bin ich ehrlich.
Und damit kommen wir dann auch schon zu den 4/4 und Overtime.
Ja. Ja. Ja, hast jetzt was vorweggenommen, aber ja, die Leute wissen es ja eigentlich.
Ja, Bro.
Also, genau, erstmal Minzwurf hat
fängst du da?
Nein. Also die 49ers durften loslegen und haben auch gut losgelegt, ne, direkt irgendwie am Anfang, direkt mit so einem Highlight-Play, wie, wer war das? Kai Juszczyk?
Ja, Mann.
Irgendwie den kurzen Pass kriegt, rennt, ne, am Ende waren es 18 Yards, über den einen rüber jumpt, dabei irgendwie schon fast so halb umgebracht wird. Aber dann hast du richtig direkt die Emotionen, direkt mit der zweiten Aktion, so ein Play, hat natürlich direkt gepusht. Das hast du irgendwie auch gemerkt, finde ich, bei den 49ers. Die waren echt in die ersten 5 bis 10 Drives, also nicht Drives, sondern Plays immer Emotionen full nach außen gezeigt. Und dann hat man das gemacht, was du ja eigentlich auch empfohlen hast, ne? Gibt Christian McCaffrey den Ball. Also haben sie gemacht. Keine 3 Minuten gespielt.
Und dann ist es passiert.
Dann ist er rausgeflutscht. Direkt gefumbled. Und die Chiefs waren schneller und hatten dann direkt den Ballbesitz. Also das war direkt so, es sah richtig gut aus. Ich glaube, sie haben 2 First Downs direkt geholt. Sehr, sehr zügig, sehr, sehr clean. Purdy hatte 5 von 5, glaube ich.
Ja, der ist ja was
geworfen.
8 und 9 in die Partie gestartet, ne? Ja, irgendwie.
Irgendwie so. Und dann war auf einmal dieser Fumble, der gar nicht reingepasst hat. Dann dachte man sich, oh, was macht das jetzt mit denen?
So, dann
was macht das mit denen, Digga? Da haben die Defens gesagt, ja, okay, dann machen wir das jetzt halt.
Genau, die Chiefs sind in Ballbesitz gekommen, haben sich so ein bisschen schwer getan auch, ne? Ja. Dann gab es halt diesen einen Highlight-Pass, der so ein bisschen die Lasten auf den Schultern abgenommen hat. Dieser Big Play auf Mecole Hardman, der ja erst dieses Jahr von den Jets rübergekommen ist, wo du sagst, wow, das haben die so gebraucht, weil die Teams haben sich gegenseitig so ein bisschen das Leben zur Hölle gemacht, weil die Defenses wirklich da waren. Und das hat, ich schwör's dir, das war das geilste 0-0 erste Viertel, was ich gesehen habe.
Ja,
weil es einfach, es war kein 0-0, weil die schlecht waren. Es war ein 0-0, weil die Defenses einfach richtig Bock hatten und du gesehen hast, offensiv, da ist die Creme de la Creme der NFL und die tut sich gerade schwer.
Ja, weil du hast auch in den Wiederholungen gesehen, du hast geguckt, also aus der Hinterperspektive vom Quarterback, dass du halt das Spielfeld auch siehst dann teilweise.
Ja.
Du hast gesehen, es war nichts machbar. Du konntest nirgendwo hinwerfen und die waren teilweise so schnell da, brutal, ne? Also Nick Bosa und Chase Young auch gerade in der ersten Halbzeit. Ja. Crazy.
So, und dann ist halt Folgendes passiert nach diesem Mecole Hardman Pass. Isaiah Pacheco läuft, über links war das, glaube ich, fumbelt den Ball und die Chiefs verlieren ihn der wurde von den 49ers recovered. Und das, was darauf folgte, Rommel, ist eigentlich das, worüber ich reden möchte. Kurz und knapp, Travis Kelce ist komplett ausgerastet, weil er, ja, kurz vor der Endzone, ist klar, den Ball nicht bekommen hat oder nicht mal auf dem Feld stand, glaube ich, und ist auf Andy Reid zugelaufen.
Der hat ihn geschubst.
Und hat ihn einfach getackelt. Also der hatte genauso viele Tackles wie Receptions in der ersten Halbzeit und Yards, weil er einfach sein... Digga, er kannst doch nicht... Also du kannst doch... In Gottes Namen, du kannst doch nicht deinen Head Coach anmachen. Und Andy Reid hat da keinen Hehl draus gemacht. Er meinte, er hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. So, er hat es auch so... Ja, er hat's lustig dann am Ende aufgefasst, aber ich bin ehrlich, wenn das ein anderer Spieler wäre, wenn das nicht Travis Kelce wäre, oder auch wenn das Andy Reid nicht wäre, wenn das Ergebnis ein anderes wäre.
Der Typ wäre, das war ja...
Kannst du dir nicht leisten, sowas?
Nein.
Was ich geil fand ist, und das kann man vielleicht noch ergänzen, Travis Kelce soll wohl in der Halbzeit, er hat eine desaströse Halbzeit gespielt, ne? Also wirklich eine Reception, ein Yard,
ja. So.
Aber er soll in der Halbzeit eine Speech gehalten haben, vor seinen Mitspielern, die viele zu Tränen gerührt haben soll. Und das ist dann dieses Leadership, was du sehen möchtest. Haben wir nicht gesehen, aber untereinander auch die Frage, wie schnell liegt sowas.
Ja.
Aber ja, hinten raus hat er sich ja wieder gefangen. Darf aber trotzdem nicht passieren.
Nein. Also man muss noch sagen, wo waren wir das? Das war in dem zweiten Viertel schon, ne? Bevor das passiert ist, Mahomes mit 53 Yards, crazy, crazy Wurf, richtige Bombe auf Hartman, ne? Richtig tief, richtig crazy. Und der Auslöser war dann ja entsprechend der Fumble von
Pacheco. Ich verstehe es ja, wenn er sich aufregt und dies und das, ne? Aber du bist Travis Kelce. Und ich bin ehrlich, seitdem seine Olle da zu Hause oder im Stadion von ihm Bescheid weiß und die Spiele verfolgt, Digga, er benimmt sich richtig komisch. Letzte Woche, er hat sich so unsympathisch gegen die Ravens gemacht. Mhm. Ich bin ehrlich, bei jeder Aktion pusht er irgendwelche Leute und ich bin Travis Kelce Fan, der ist ein Cleveland Native. Ich bin der Erste, der für ihn rootet auf den. Und sein Bruder sowieso der coolste große Bruder, den man haben kann, glaube ich.
Yeah.
Ich feiere die Todes.
Letztes Jahr richtig gefeiert, aber mittlerweile dieses Jahr so.
Er hat sich richtig unbeliebt gemacht, ich bin ehrlich. Und Es geht mir nicht um diese Aktion mit Andy Reid, wenn sie das untereinander klären, wer bin ich, dass ich mich drüber aufrege.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Grundsätzlich so sein,
es ist einfach
sich so,
so
gibt und so, das ist so. Ja, man muss ein bisschen Arroganz und so, das gehört dazu, das hat auch Style und
so ein
bisschen.
Nein, es ging gar nicht mehr um Arroganz, er war einfach nur aggressiv. Das war dieses eklig Aggressive, so ein Pulverfass.
Ja.
So, muss ich mir jetzt über die Schulter gucken oder was? Pöbelt sie einen Mitspieler an, gegen Gegenspieler, einen Trainer anscheinend auch so, auf Komma klar jetzt. Aber gut, das dazu. Ich wollte es nur loswerden, weil ich fand's sehr, sehr extrem, sowas habe ich selten gesehen. Und er hatte auch, ich glaube, AJ Brown von den Eagles, der Wide Receiver, der hatte getweetet, er meinte, wenn ich das wäre, ich wäre out of the league. Ich wäre raus, ich hätte keinen Job.
Ja.
Ich will kein Fass aufmachen. Aber es ist unfassbar. Auf jeden Fall kamen wir dann mit einem 0-0 ins zweite Viertel. Ne, also es ging hinher, keiner konnte so richtig was machen und danach hatten wir aber einen letzten Drive von den 49ers gegen Ende des ersten Viertels, der dann relativ zügig, und es war ein sehr langer Drive, also sehr, sehr, also viele Plays, insgesamt über 46 Yards, aber 4 Minuten Ballbesitz, also hat sich schon gezogen, war mühsam. Und am Ende sollte dann der Rookie, Jake Moody, der Kicker, aufs Feld, 55 Yard Fico-Versuch, was einem Super Bowl-Rekord entsprechen würde.
Ja.
Weil normalerweise, Digga, entweder kommst du gar nicht so weit nach hinten, dass du das riskierst, oder du triffst halt nicht, weil die Nerven da durchdrehen. Und Jake Moody hatte aber Nerven aus Stahl, hat den Fico gemacht. Damit stand es zu Beginn des zweiten Viertels 3-0 für die 49ers.
Genau, da hatten wir diese Aktion mit Andy Reid und Travis. Dann hatten wir eigentlich auch so auf einmal aus dem Nichts so ein Run von Purdy, wie er dann das First Down noch holt. Dann gab es ein paar Strafen, was Mahomes extrem das Leben schwer gemacht hat.
Ja.
Das waren auch so ein, zwei Sachen, wo ich sage, ey, das war, die ganze Mannschaft war echt so unkonzentriert zum Teil. Ne? Die haben sich das Leben echt schwer gemacht und Mahomes auch dadurch extrem. Plus ja. Er war ja auch nicht so richtig wach, keine Ahnung.
Aber auch auf der anderen Seite, ne? Also hier Left Tackle Trent Williams, der mitunter einer der besten Left Tackles der Liga ist, auch wenn er jetzt im hohen Alter schon ist. Da hat er, glaube ich, Back-to-Back-Flaggen bekommen und sowas. Ne? Also du hast viel gesehen, dass da irgendwie entweder die Nervosität zu groß war oder die Konzentration oder manchmal hat man sich mitreißen lassen.
Ja.
Und das ging komplett beidseitig, wie du gesagt hast.
Ja, ja. Dann hatten wir noch die Verletzung, die so die 49ers vielleicht so ein bisschen ins Schwimmen gebracht haben. Beim Jubeln, glaube ich, oder beim Rauflaufen aufs Feld.
Ja.
Wahrscheinlich die Achillessehne gerissen.
Greenlaw,
ein sehr wichtiger Dre Greenlaw.
Also mit Fred Warner, der zweitbeste Linebacker im Team, vielleicht der viertwichtigste Defender in der Mannschaft. Also das war schon traurig. Und du hast gesehen, er lag da, du dachtest, was passiert? So, oh nein und so. Und dann hast du gesehen, dass das beim Jubeln passiert ist. Und dann dachtest du dir, Digga, da ist irgendwas gerissen, weil unter normalen Umständen
nicht weggeknickt oder so,
nix. Gar nichts. Und dann dachtest du, okay, das A-Wort, die Achillessehne, könnte es gewesen sein. Wurde dann in den Tunnel gefahren, in die Katakomben. Und dann wurde es irgendwann zwischendurch revealed, dass es sich wohl höchstwahrscheinlich um einen Achillessehnenriss handele. Und das wurde dann mittlerweile auch schon bestätigt. Ne? Also sehr, sehr traurig. Und der hat dann auch gefehlt. Ne? Also ich bin ehrlich, gegen Ende der Partie, man hat schon gesehen, dass da ein Linebacker fehlt.
Naja. Ja, dann gab es den ersten Touchdown auch fast schon. Davor in gute Position gebracht. Vielen Dank, Mr. Snead. Durch seinen Punch an den Helm seines Gegenspielers. 15 Yards nochmal.
Ja, richtig doof. Vom Schiri einfach.
Vom Schiri, also komplett dumm.
Danach hat er direkt eine Pass-Deflection. Aber
ja, Digga. Am Ende des Tages reicht's nicht, denn
was war denn da los?
Der erste Touchdown im ganzen Spiel und dann, was für ein Touchdown, war crazy.
Also, ich dachte erstmal, weil die brauchten ein paar Yardages, ne? Und die Situation war jetzt nicht so Sahne, dass du sagst, okay, wir laufen oder
riskieren. Waren 20, 21 Yards, ne?
War ja, und Purdy hatte bis zu dem Zeitpunkt dann auch mittlerweile nicht mehr denselben Start wie zu Beginn des ersten Viertels, ne? Sondern du hast gemerkt, er tut sich langsam aber sicher schwerer. Und dann dachte ich, es wäre ein Screen Pass. Weil die den nach links hinten werfen. Ja. Und normalerweise ist das cool für so ein paar Yardages, damit das Field Goal oder so, oder weiß ich nicht was, so vielleicht das nächste Down einfacher ist.
Ja.
Und auf einmal, der Typ läuft nicht. Und ich denke mir.
Auf Jennings, ne?
Ja, ich denke mir, Jawan Jennings, der übrigens Siebtrunden-Pick war, ne? Ich denke mir, ey, warum läufst du nicht? Und er lässt sich sogar nach hinten fallen. Auf einmal wirft der Ball quer übers Feld, wo ich dachte, der ist sehr hoch, ne? War er auch.
Ja, ja.
Und Christian McCaffrey steht da. Ein, zwei Blocks, zack, durch, Touchdown. Und ich dachte mir, ja, wow, weil das war wirklich.
Aus dem Nichts.
Perfektes Beispiel für Kyle Shanahans Offensive Coach. Wirklich. Richtig. Und das meinte ich, du musst Eier zeigen. Und damit gehst du dann halt 10-0 in Führung.
Sehr, sehr geil gemacht. Also wirklich 10-0 in Führung. Die Chiefs tun sich dann wieder schwer, ne? Hin und her. Sie kriegen es nicht hin, irgendwie einen Touchdown zu machen. Am Ende des Tages muss Butker ran und schießt dann noch das Field Goal zum 3-10.
Aber was für ein Field Goal, ne? Das war doch dieses übelst lange, wenn ich mich
nicht irre. Das war später. Das war, glaube ich, auch 50, 51 Yards oder so. Also war auch ein sehr weites Field Goal.
Später
kommt dann noch.
35 Yards waren das, ja.
Ja. Achso, ja, okay, da 35.
Und danach. Ja, danach kam eine Bombe.
Genau. Dann ging es in die Halbzeit. Und dann gab es eine schöne Halbzeitshow. Von
Usher. Also ich hatte ein bisschen Flashbacks an meine Kindheit.
Ne? Ich fand eine solide Halbzeitshow. Ne? War jetzt nicht so beste überhaupt.
Aber es war jetzt kein Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem.
So gute 7/10.
Ja, wenn du einen guten Tag hast, ja.
Ja, okay, übertreib.
Bro, war gut.
Ja.
6/7.
Er sagt, war gut, 6.
Ja, nicht Note 6.
Ja, 6 von 10. Ja, Digga, das ist schon.
Guck mal, weißt du, wie ich gehe? 1 bis 3. Komplett reingeschissen.
Ja.
Du sagst, du gibst nur 2-3 Punkte, wenn du sagst, Outfit war gut, Licht war gut, so ein Ding. Okay, also das ist scheiße. 4 bis 6 ist so, war jetzt nicht, hat mich nicht so zufriedengestellt. 7 bis 9 ist für mich, war gut, Bruder.
Nein, für mich ist 7.
Und 7
ist genau dazwischen und dann kommt 8 und 9. Und
für mich gibt's dann nochmal letzte Kategorie, 10 von 10. Genau wie ich es mir vorgestellt habe oder meine Erwartung übertroffen oder ich konnte es mir nicht ausmalen, wie heftig das wird. Und das war so, es war nicht in diesem schlechten, es war auch nicht in diesem guten, es war so, oh, war okay, war gut. War.
Deswegen ja 7 von 10.
Ja, deswegen 6, 5.
Nee.
Ja, Digga, ey, was ist dir jetzt noch im Kopf geblieben? Ich fand's halt einmal cool, wie er gedanced hat.
Ja,
als er so diese Oldschool-Moves rausgeholt hat. Bei Yeah fand ich das cool.
Ich fand aber gut, wie er geschwitzt hat.
Mich hat halt so.
Digga.
muss ich deiner Frau irgendwas mitteilen? Oder?
Nein.
Okay. Mich hat halt gestört, dass irgendwie gefühlt kein Lied zu Ende ging. Der hat halt nur so
Übergänge, ne?
Mashups gemacht.
Ja, aber es ist so häufig Snippet. So, glaube ich, ne? Oder?
Nee, Digga. Nee. Leute machen.
Ah, okay.
Leute machen. Aber Asche nicht.
Ja. Asche.
Nee, war okay, Bruder. War jetzt auch kein absolutes Highlight. Ja. Vielleicht war ich auch zu müde. Ich weiß, ich war zwischendurch einmal auf dem Pott. Da habe ich auch ein bisschen was verpasst.
Ja, ein bisschen hast du was verpasst.
Aber also, Digi.
War schon gut. War ja Alicia Keys noch mit der, hat er ja auch
ein
Duo gehabt.
Ja, also wenn Justin Bieber noch rausgekommen wäre irgendwo, ne? Hätte ich gesagt, super.
Er hat nur zugeguckt.
Ja, das Ding. Das war ja der, für die, die es nicht wissen, Usher hat ja Justin Bieber damals groß gemacht.
Ja.
Der hat ihn gesigned und unter Vertrag genommen und meinte, Junge, du kannst singen, mach mal. Mit dieser hässlichen Frisur damals, die echt jeder in der Schule hatte, Digga.
Ja, Mann. Dieses, wo du Augen nicht mehr gesehen hast.
Oh, Digga, ey. Also von Deutscher bis Asiate bis Türke, jeder hatte die.
Ich nicht.
Leute, was geht? Ich hatte die auch nicht, Bro. Ich bin so stolz drauf. Aber mir stünde das auch nicht, Digga.
Nee, mir auch nicht.
Da ist die Nase zu groß.
So. Welche Nase? Na, Spaß. So, wir starten dann rein nach der Halftime-Show. Geht's crazy weiter?
Ja, mit dem.
Da ist er dann danach aufgewacht. Mahomes. 217 Pässe davor, nicht eine Interception geworfen.
Ah ja, das war im dritten Viertel, ne?
Direkt zu Beginn, nach anderthalb Minuten.
Stimmt, ey. Jetzt wo du es sagst.
Nach anderthalb Minuten wirft Mahomes ein. Ja, doch, hier, die schreiben Ei. Es war wie ein Ei geworfen, es war kein Power dahinter, es war zu hinterfragen, denn er wirft in zwei, also in eine Coverage von zwei, eine Doppel-Coverage.
Ja, kam da eine rübergeslidet. Das war
ja, aber Travis Kelce steht das 3 Meter davor, genau davor, es ist genau die gleiche Wurfrichtung, frei. Hast du 2-3 Yards weniger
guck mal,
vielleicht?
Man muss tatsächlich sagen, dass der Wurf, selbst wenn er perfekt wäre, ultra schwierig gewesen wäre zu catchen. Weißt du, weil das Window war einfach zu klein und du hast nicht die besten Wide Receiver am besten Händen. Ne? Ja. Also wenn da jetzt ein, keine Ahnung, wer hat gute Hände? OBJ wäre, ne? Würde ich sagen, ja, okay. Der wird auch, egal wie klein das Window ist, wenn seine Finger dran sind, hat er den. 2 Finger, 3 Finger, reicht. So. Das Ding ist halt, das Window war close und er hat trotzdem geworfen. Mich hat in dem Moment einfach nur getriggert, ja, Travis Kelce war frei. Travis Kelce hat sich aber im letzten Moment frei gemacht.
Mhm.
Und deswegen war das vielleicht schwer zu sehen. Vielleicht war er schon in der Motion oder sowas. Aber ich denke mir, ey, der ist auf derselben Höhe, also in derselben Sichtlinie. Weißt du, also so oder so, du hättest ihn sehen müssen. Und was mich am meisten getriggert hat, es hat irgendwie so gewirkt, als hätten sie gesagt, ey.
Bewusst nicht, ne?
Ja. Also Travis muss jetzt seine Lektion bekommen, also kriegst jetzt keine extra Calls, keine, wo er die erste Read-Option da ist, weißt du?
Mhm.
Und da dachte ich mir halt, ah, okay, was war denn da los?
Ja, am Ende des Tages, was
ich
halt
geil fand, sorry noch,
ja.
Travis hat den Ball nicht bekommen, hat gesehen, Ball läuft, springt über ihn, zack, direkt getackelt.
Ja. Das war sehr gut, wichtig. Was man aber sagen muss, die Antwort der Defense war wieder herausragend, ne? Der Drive von 49ers musste wieder direkt gepuntet werden. Also das muss man sagen. mehrere Fehler, die passiert sind in dem Spiel, von Fumbles oder Turnovers bis hin zu Interceptions. Es wurde nichts oder es konnte nichts bestraft werden in der Form.
Gab es da nicht noch mal im direkten Punt darauf folgend die Situation, wo der eine aus dem Special Team der 49ers den Ball auf den Fuß bekommen hat und dann konnte der andere.
Das kommt später, Returner. Das war noch im vierten Viertel oder so.
Echt? Ja. Alter, was da für Sachen waren. Ich komme schon komplett durcheinander.
Ja, ja.
Aber es war wirklich krass. Ja, auf jeden Fall, die Chiefs kommen wieder im Ballbesitz, weil die Defense halt, wie gesagt, ja, den Job macht.
Ja, dann war Deebo Samuel zwischenzeitlich, hat sich auch nochmal irgendwie, sah nach einer Zerrung oder so aus.
Ja, Hamstring sah aus, aber der konnte wieder weiter spielen. Ja,
konnte weitermachen.
War wichtig auch.
Mahomes dann selbst irgendwie 22 Yards oder so gelaufen. Und dann hatten wir noch einen Flitzer.
So zwischendurch einfach.
Und dann hatten wir einen Rekord. Ein genau. Super Bowl-Rekord von Butker.
Harrison Butker, also sowieso ein überragender.
Also Kicker, ne, wir müssen also sagen, wir hatten in einem Super Bowl-Finale zwei Rekords.
Sogar drei, wenn man, ich glaube, streng genommen sagt, dass Jake Moody 250 plus
ja, wahrscheinlich Yards, ist das auch ein Rekord. Ja.
Field Goals hat. Also da ging schon ein bisschen was ab, ich bin ehrlich. Ich hatte noch irgendwelche Fakten, ich habe die jetzt vergessen zu erwähnen. Ganz kurz, die 49ers haben in 10 Opening Drives einen Touchdown in der Regular Season erzielt gehabt. Das ist voll off-topic gerade, merke ich. Mhm. Aber das war das meiste, was irgendein Team seit 1978 hatte.
Ach so, ja, stimmt.
Ne? Und dass sie dann im Super Bowl halt direkt fumblen, das hat halt schon, war halt schon ein kleines Omen, schlechtes Omen. Genau, aber das dazu.
Genau, dann hatten wir eine Bombe von Brock Purdy auf Deebo Samuel, die aber von einem gewissen McDuffie crazy verteidigt wurde.
Wie krank, wie tight war er da am Defender, ne?
Ja.
Am Offensive Player.
Ja, und danach kam dann der Punt und da war dann genau das, dieser Ballverlust beim Punt. Wird gepuntet in der Rückwärtsbewegung, Verteidigung, keine Ahnung, kriegt der eine den Ball auf dem Fuß, dadurch verspringt er eklig.
Und der war trotzdem
Der musst du trotzdem so haben, lass dich rauffallen. Er wollte den catchen und dann irgendwie noch ein paar Yards machen.
Ja, super.
Kriegt ihn nicht gegriffen.
Zack. Am Ende sieht er dumm aus.
Weil er ist am Ball dran.
Ja.
Zack.
Man sagt ja auch bei Receivern, wenn die Hände dran sind, konntest du ihn fangen.
Das war die einzige Situation oder Aktion, die wirklich auch bestraft wurde, denn danach hatten wir den Touchdown.
Ja, und du hast aber auch schon so langsam gemerkt, da das Momentum switcht jetzt allmählich.
Ja, ja, genau.
Genau, und wie du gesagt hast, der Touchdown, dann 16-Yard-Touchdown-Pass auf Marcus Valdes-Scantling von Patrick Mahomes geworfen natürlich.
Ja.
Und der Extra-Point verwandelt von Harrison Butker, der perfekt war an diesem Abend.
Ja.
So, und damit stand es dann kurz vor dem vierten Viertel 13-10 für die Chiefs. Erste Führung.
Ja.
Und da war wirklich, ab da ging es komplett ab. Also ich hab selten sowas gesehen, dass ein Spiel, was so stark defensiv war, irgendwann so in Richtung Offense übergeschwappt ist, aber immer noch diese Extraklasse an Defense nicht verloren hat.
Nein, das war auf höchstem Niveau. Es war jedes Mal, dass man sich dachte, hey, das ist so krank. Selbst wenn sie aus der Pocket rausgelaufen sind, war auf einmal, zack, war da jemand. Denkst du, Junge, wo kommt der schon wieder her?
Ja.
Was ist das für eine Defense? Auf beiden Seiten aber auch, ne? Genau, drittes Viertel war dann vorbei. Also die Chiefs gehen mit einer Führung dann aus dem dritten Viertel ins letzte Viertel rein. Was muss man vielleicht noch sagen? Ich glaube, 4 Super Bowls ist Mahomes jeweils immer zur Halbzeit mit 10 Punkten
im Rückstand. Ja, habe ich eine Statistik, genau. Er ist in allen 4 Super Bowls, in denen er teilgenommen hat, ich glaube, das sind 4, ja, lag er zweistellig hinten. Und hat jetzt 3 Siege.
Hey, jetzt hast du es ja verraten.
Bro, die wissen das. Du hörst dir doch nicht erstmal einen Spoiler-Podcast an, um dann dir die Super Bowl.
Nein, ja klar. Dann gab's einen wichtigen Catch von einem Spieler, von dem ich viel, viel mehr erwartet hatte an dem Abend. George Kittle.
Ja. Aber das, der wurde halt, also dadurch, dass Run-CMC halt auch viel gerunt ist, um seinem Namen gerecht zu werden, war er halt auch so oft derjenige, der so ein bisschen Wege freigeschaufelt hat, auch um Brandon Ayuk in Pass-Situationen freizumachen. Aber du hast halt allgemein so das Gefühl gehabt, ey, A, Brock Purdy hat irgendwann dieses Momentum verloren, was er halt früh hatte, weil die Defense auch wirklich nicht viel zugelassen hat. Das muss man auch wirklich loben.
Also die Coverage war echt crazy.
Das ist krass. Auch die Pressures so zwischendurch, weil da war schon ein bisschen was los. Hat er auch ein, zwei Hits so kassiert, keine Sacks in dem Sinne, aber ja. Hits nach dem Wurf. Und ja, du, also wenn du dir die Statistiken schauen wir uns ja später nochmal an, aber du hast da nicht wirklich Big Plays gehabt über den Wurf. Also George Kittle hatte halt diesen einen Fourth Down, die Fourth Down Conversion, die sehr wichtig war und sonst hast du nicht viel gesehen.
Ja, hatten dann aber den Touchdown. Ja, es war der vierte Versuch. Sie sind für den vierten Versuch gegangen und dann holt Kittle halt diesen neuen ersten First Down. Den ersten First Down, ist auch gut. Den neuen First Down. Und im Anschluss kam dann halt der Touchdown von Jennings, der vorher noch den Pass auf McCaffrey im zweiten Viertel
geworfen hat. Und da habe ich auch eine Statistik für dich, mein Freund. Hau raus. Erstmal sehr, sehr geiler Touchdown, weil er einen Tackle bricht und den zweiten dann einfach so sich reinrollen lässt. Ne? Er ist ja nicht der Schnellste, ne? Also der ist überhaupt zu tief im Draft gefallen, weil man gesagt hat, der ist nicht athletisch. Ist er auch nicht. Er ist, keine Ahnung, 40-Yard-Dash 4,70 oder so gelaufen. Also ein Wide Receiver unter 4,50 ist meistens nicht NFL-ready, ne? Mhm. Und die Besten sind bei 4,4, 4,3. So, und er ist bei 4,7. Das ist schon mächtig. Er ist halt groß, kräftig. Und das haben wir in der Situation gesehen. Deswegen hat sich ausgezahlt. Er ist der zweite Spieler jemals im Super Bowl. Also in der neuen Super Bowl-Ära. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass vorher da auch irgendwas
wahrscheinlich
war.
Nicht.
Der in einem Spiel sowohl ein Passing-Touchdown als auch eine Reception als Touchdown hatte. Der letzte war Nick Foles im legendären Super Bowl 52 gegen Tom Brady. Da, also als Quarterback.
Ja, ja.
Ich finde das nochmal ein anderer Shit, Digga, wenn du als Quarterback einen Touchdown fängst. Und da war auch wirklich der Spielzug, ihr kennt ihn alle, Philly Special. Ne? Das war so ein Spielzug, den sie, ich glaube, einmal im Training Dings gemacht hatten, ne, trainiert hatten, aber wirklich so einmal. Und danach ist er an der Seitenauslinie und da war Doug Peterson, der Head Coach der Eagles, der jetzt bei den Jaguars ist, Trevor Lawrence. Mhm. Und die meinten, haben geredet und sonst was. Und dann meinte er, you wanna go for it? Und dann sagt er, was, Philly Special? Ja, sagt, ja, okay, Philly Special. Die gehen, die callen, Philly Special, Philly Special. Und danach geht er an die O-Line, tut so, als würde er noch so Directions geben und der Ball wird an ihm vorbei gesnappt auf einen Running Back oder Wide Receiver. Nick Foles macht so den, so, was ist los? Und danach läuft er rechts rum und keiner ist bei ihm. Und dann zack, Ball geworfen, finito.
Okay.
Er hat nochmal einen anderen Charme gehabt, als der Touchdown von Jawan Jennings auf McCaffrey, aber das war natürlich auch absolute Extraklasse. Ne? Und dann sich noch so zu belohnen und in die Geschichtsbücher einzugehen, ist schon ziemlich nice. Gerade wenn man so ein Late-Round-Pick war.
Ja, genau. Dann ging es weiter.
Fico Extra Point auch gemacht?
Nee, nicht gemacht.
Nicht gemacht, sorry.
Nicht gemacht.
Das war die Situation, wo Moody gar nichts für konnte, aber das hat die gerippt. Am Ende war es
dieser Arm, der da hochging.
Genau. Und der Kicker kann meistens nichts dafür. Er kann natürlich vielleicht den Ball höher ansetzen. Ach, ne?
Schwer. Aber du kannst nicht höher.
Nein, das ist Special Teams Line. Die O-Line in dem Fall sozusagen musste einfach einen besseren Job machen.
Ja.
Kannst du manchmal vielleicht auch gar nicht verhindern. Es war halt sehr unglücklich. Am Ende des Tages, dieser eine Punkt. Der hätte sehr, sehr viel verändert.
Der hätte viel verändert, weil dann hätten die Chiefs kein Field Goal
kicken können,
um in die Overtime zu kommen. Denn sie haben noch ein Field Goal gekickt zum 16-16. Und
So, und damit stand es 16-16. Das Genau, Jake Moody, also sie kam wieder im Ballbesitz. Jake Moody hat nach einem Field Goal von Harrison Butker die Führung dann geschossen. Zu einem 19-16.
Ja, und die letzten dann 2 Minuten hatten wir.
Hä?
Dann die letzten 2 Minuten.
Genau. Und du hattest aber auch da schon, weil das waren, du hast gesehen, so, je länger das Spiel geht, ne, desto länger waren die Yardages, die die Teams zurücklegen mussten, ne, besonders im vierten Viertel, da ging, das war halt ein, das Minimum waren 7 Plays für 40 Yards, der Rest waren alles über 60 Yards, mit zweistelligen Plays, die jedes Team da aufbringen musste. Man hat wirklich geackert, ne?
Ja.
Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, so, ich meinte, ey, wenn es ein Ausdauerkampf wird, sind die 49ers auf jeden Fall das Team, was besser dasteht.
Ja.
So, und das Gefühl hatte ich auch. Man hat aber halt im Spiel so gemerkt, die ein oder andere Verletzung war halt ein bisschen zu kostbar. Und das hat man besonders im letzten Drive des Spiels, ne, also der Regular Time, hat man das gesehen. Warum hat man das gesehen? Nach dem 53-Yard-Fico von Moody zur 16-19-Führung für die Aussicht der 49ers, hatte Patrick Mahomes 1 Minute 53. Und der Kollege legt los. 11 Plays für 64 Yards in unter 2 Minuten. Erstmal ein Pass auf, ich glaube, Watson war das, der mir sowieso sehr, sehr gut gefallen hat. Der hatte auch einen Fumble von Pacheco noch später. Hat er direkt, nee, von Rashee Rice, glaube ich,
ja.
Hat er direkt recovered, dass da kein Ballverlust ist. Hatte ein, zwei gute Catches über die Mitte. Hat einen First Down erzielt. Danach ging's los. Travis Kelce auf links. 8 Yards geworfen, 2, 3 Yards gelaufen damit, neuer First Down. Danach, was passiert? Travis Kelce passiert. Zack, 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 zack. Nonstop hast du gedacht, was geht hier ab? Es gab ein, zwei Situationen auch so allgemein im vierten Viertel, wo Pat Mahomes wirklich dann auch selber gelaufen ist, auch bei einem 4. und 1 Versuch.
Ja.
Wo man sagen muss so.
Genau, nur das ging auch.
Ja, weil alles andere war zu. Und das war halt genau das, was man machen muss, weil diese Komponente von Mahomes Game wird ein bisschen underrated. Also der wirft halt so gut, dass du gar nicht dran denkst, dass er auch mal wirklich ordentlich läuft.
Ja.
Und wenig später hat er das dann wieder gemacht bei einem, ich glaube, Third Down oder so. Auf jeden Fall hat er so viel extended wie möglich, um ranzukommen. Und ja,
die waren dann sogar in guter Position für einen Touchdown noch.
Genau, genau. Und haben sich dann letzten Endes 3 Sekunden vor Ende des Spiels für einen Field-Goal entschieden, logischerweise. Harrison Butker, 29 Yards. Good. 19-19. We got in overtime.
Ja.
Ja.
Verstehe auch nicht, warum Purdy da nicht nochmal eine Hail Mary geworfen hat, aber.
Ja. Also diese Scrambles und sonst, was ich angesprochen habe, ne, die waren auch in der Overtime. So, ich habe das gerade nur ein bisschen zusammengefasst. Du hast einfach gemerkt, ab diesem vierten Viertel, und deswegen ist diese Quote von Mahomes krank, ist er ein ganz anderer Typ wieder. Und er sah auch wieder aus wie ein Mensch. Also vorher, er sah ja komplett müde aus. Ich weiß nicht, was da los war. Ne? Er war auch dann blass und so.
Ja.
Ja, aber du hast einfach gemerkt, mit jedem Lauf wird er wärmer. Mit jedem Wurf auf Travis Kelce hat er wieder seine Routine, seine Flashbacks von früher. Keine Ahnung, welche Filme er schiebt, während er spielt. Aber du meinst ja auch schon mal, sein Puls bleibt im Spiel gleich.
Ja.
Also das kannst du ja nicht ausmalen. Und ich habe eine interessante Statistik, Rommel. Und zwar, Patrick Mahomes während des Spiels, das heißt, das ist jetzt einer mehr, 21, jetzt 22, Career Game Winning Drives in Fourth Quarter and Overtime.
Mhm.
Und darunter halt jetzt auch ein weiterer Super Bowl. Und die anderen Super Bowls waren übrigens auch so. Auch vor 3 Jahren, oder mittlerweile 4 Jahren, gegen dieselben 49ers, damals noch mit Jimmy Garoppolo, lagen sie zweistellig hinten. Und der Typ mag das. Das soll jetzt, wenn du ein Fußballspiel spielst und sagst, ey, gib mir einen 2-0 Rückstand. Aber noch so eine halbe Stunde zu spielen. Das ist krank, Mann.
Das ist crazy.
Ja, was ist im letzten Abschnitt des Spiels passiert, Rommel?
Wir hatten Overtime. Und hatten direkt zu Beginn der Overtime, ich glaube, einer der ersten Würfe von Purdy, direkt so, hui, da ist jemand nervös. Denn Deebo Samuel ein bisschen verfehlt und hatte Glück, dass die Interception nicht gefangen wurde.
Ich fand, das war eher so eine Situation, wo er ihn sicherer haben könnte als der Verteidiger, ehrlich gesagt.
Ja.
Du meinst, wo es über die Mitte ging, ne?
Ja, ich glaube schon, ja.
Ja.
Naja. Ja, auf jeden Fall, genau, hatten wir dann ein bisschen Glück. McDuffie hatte Jennings gehalten zum Beispiel, dadurch gab es eine Strafe, neues First Down. George Kittle war dann angeschlagen, auch nochmal kurz in den Katakomben, hatte irgendwie eine Schulterverletzung.
Ja.
Hatte dann irgendwie so eine Bandage für die Schulter. Und dann gab es viel Running Game über Christian McCaffrey. Unermüdlich der Typ. Mit blutigem Arm dann irgendwie schon. Musste dann auch einmal, irgendwann hat er gesagt, ja, Digga, ich brauche ganz kurz Pause. Der hatte aber auch wirklich jedes Mal seine 5 bis 8 Yards irgendwie rausgeprügelt. Wo du dir denkst, der Typ ist unermüdlich. Das ist so ein brutaler Sportler. Du hattest auch noch eine Statistik. Das bezieht sich auf die Hautfarbe.
Was denn?
Christian McCaffrey ist der einzig weiße.
Ja, er ist der einzig weiße Running Back, Starting Running Back der Liga.
Ja.
Und er ist der heftigste.
Ja.
Also, überleg mal, wenn er schwarz wäre. Nein, aber es ist einfach krank, weil es ist ja ein Fakt, dass Afroamerikaner oder Afrikaner, ihr könnt halten, was ihr wollt davon, ist für mich faktisch belegt, dass die einfach athletischer sind, dass sie eine andere Genetik haben. Ja, viele schwarze Freunde bestätigen mir das auch und ich sehe es auch an mir. Nee, aber es ist krank, dass sich so ein Christian McCaffrey einfach so krass durchsetzt.
Ja, ja. Also wirklich, auch sein einer Run für 24 Yards, glaube ich, oder so nochmal dann am Ende.
Wo er diesen Stutter-Step noch macht und so, ne?
Also, geisteskrank. Dann hatten wir fast den Touchdown. Der hätte das Ganze beendet, sofort.
Diese eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ne? Aber die hätten das Spiel, ich glaube, das war noch in der normalen Spielzeit. Brandon Ayuk hatte Jerry Sneed, er hatte ihn auseinandergenommen in der Endzone, sodass Sneed sogar hingefallen ist und er war komplett frei. Aber genau in dem Moment hat die O-Line nicht genug Zeit rausgebracht. Weil Brock Purdy hätte den Ding. Also es wäre wirklich der leichteste Touchdown der Saison, ne? Also er war original, ich schwöre, ich könnte ihn werfen. 10 Yards. Zack. Aber Pressure kam und er musste den rechts überwerfen, so auf Jennings. Ne? Es sind halt so Kleinigkeiten und Nuancen, wo du sagst, boah.
Wäre Greenlaw da, weiß ich nicht.
Ja, Greenlaw wäre ja in der
Defense. Ja, sorry.
Aber ja, ich weiß nicht, es ist am Ende traurig, ich habe für beide geroutet, aber ja, sie sind halt nur zu einem Field Goal gekommen. Übrigens, die neue Overtime-Regel hätte auch bei einem Touchdown wohl den Chiefs noch den Zug gegeben, ne? Mhm. Also sie hätten ausgleichen und dann für 2 Points gehen können, so mäßig. Aber ist halt gar nicht erst dazu gekommen, denn sie gehen für ein Field Goal, was dann Moody wieder souverän verwertet, also auch wirklich überragendes Spiel gemacht. Dieser eine blockt Fico, dafür kann er nichts, oder Extra Point.
Ja.
Überragend. Genau. Und dann, was ist dann passiert?
Dann ging The Last Dance, The Last Drive, 13 Plays, 75 Yards, haben begonnen. Sah zwischenzeitlich auch wieder sehr kritisch aus, ne, mit dem Fourth Down, den die ausspielen mussten, wo er es dann auch wieder selber gemacht hat. Dann hatten wir irgendwie so auch von Valdez Scantling, der dann Minus-Yards gemacht hatte.
Ja, Marcus Valdez Scantling, ne?
Ja.
Ja, dann denkst du ja auch, Digga, ey, Junge. Aber ja, hat ja nicht gejuckt am Ende.
Ja, und auch das eine, hier, auch kurz vor Ende dann, wieder ist er gelaufen. 19 Yards, glaube ich, knapp gemacht. An die 13-Yard-Linie. Ja.
Ich fand halt, mach erstmal weiter.
Dann gab's Kelce auch wieder.
Hau mal wieder. Kelce war halt extrem klatsch, ne?
Ja, gegen Ende war er da.
Also Kelce war wirklich dann auch so derjenige, wo du gesehen, also bei ihm hast du geschnuppert, okay, wir können das Ding holen.
Ja.
So, sobald er irgendwie den Ball bekommt, alles klar.
Und es war so eine Situation, wo ich mir das dachte, also der Spannungsbogen war am maximalen Punkt angekommen, weil du ja halt auch dachtest, ich kann dir jetzt echt nicht sagen, dass die jetzt hier safe einen Touchdown werfen.
Ja.
Wir hätten nur noch 3 Sekunden auf der Uhr.
Ja, die haben ja so.
Oder 6 oder so, ne? Ja.
Ja, nee, 3 Sekunden.
3 Sekunden.
Ja, es war halt dieser eine. Und
du dachtest dir halt so, diese Defense-Leistung von den 49ers, die, das ganze Spiel hinüber, war brutal. Bro,
diese 2 Scrambles haben das auf den Kopf gestellt.
Ja.
Also diese 19 und 13 Yards oder was das waren von Patrick Mahomes, die haben alles auf den Kopf gestellt. Weil normalerweise verwertest du die nicht, bist du raus, fertig. Aber halt so, deswegen sind so Spieler, die Dual Threat sind, so gefährlich, Bruder.
Mhm.
Also jeder, der ein bisschen laufen kann für 5 Yards, das ist schon gefährlich. Und das ist halt die neue NFL. Es gibt nicht mehr dieses Big Ben, und der konnte auch in seinen jüngeren Jahren noch laufen, Tom Brady, Philip Rivers, Peyton und Eli Manning, das ist ausgestorben. Jeder Quarterback ist mehr oder weniger beweglich.
Ja.
Und dann gibt es noch diese Unterschiede zwischen dem Pat Mahomes und dem Lamar Jackson und Josh Allen, Justin Herbert. Ne, aber du Tour. Siehst halt, ja, so alle. Extrem musst du nicht mal krank sein. Es reicht, wenn du mal, wenn dein Wurf so gefährlich ist, dass sich diese Lanes öffnen, weil sie halt alles hinten stopfen werden. Weißt du, weil wir sehen, da ist kein Running Back aufgestellt, du stopfst hinten und danach, zack, läuft er halt diesen paar Yardages. Das ist wie, und deswegen, Pat Mahomes, Original, Steph Curry, ich liebe diesen Vergleich, die sind sich in so vielen Sachen ähnlich, von auf Mundschutz kauen bis hin zu ihrer Art und Weise, wie sie sind. Bei Steph Curry, weil sein Dreier so krank ist, lassen sich die Verteidiger nicht mehr fallen, sondern die drücken, also die müssen an ihm kleben. Und entweder ist er zu schnell und wendig oder seine Handles sind zu krass oder er kriegt einen Block gestellt, umläuft die und kann einfach besser in die Zone. Also die Leute zucken schon bei jedem Ansatz von ihm, dass er einen Dreier wirft. Und deswegen öffnet sich das ganze Spiel. Stell dir vor, du hättest den verrücktesten Schuss und immer wenn du ab 30 Metern vor dem Tor den Ball hast, kommen alle auf dich angerannt.
Ja,
du kannst jedem Ball durchpassen.
Ja.
Weißt du? Und das ist halt so ein Pat Mahomes-Ding. Deswegen sind seine Laufquoten halt auch extrem effizient. Das hat man hier gesehen. Jedenfalls sind sie halt sehr weit gekommen. Dann gab es noch einen Wurf auf
Travis.
Hartman. Ja, achso, du bist noch da.
Achso. Nein, das ist der letzte, der Touchdown.
Achso, nee, ich war noch bei Travis Kelce, wo der dann 9 First Down erzielt und dann sind die halt 3 Sekunden vor Dings da. Und dann gab es halt so einen geilen, wirklich sehr, sehr geilen Play-Call, wo sie auf links angetäuscht haben. Dadurch war Mecole Hardman rechts dann frei und der durfte dann sich zur Legende machen.
Ja.
Und damit war es dann gegessen. Und damit bestätigt sich die Regel, wette niemals gegen einen Champ. Und ich bin ehrlich, wir reden hier nicht von einem normalen Champion und der hat mal gewonnen oder sonst was. Er war vor dem Spiel schon der erfolgreichste unter 30-jährige Quarterback in der NFL-Geschichte und hat mit 28 Yards jetzt seinen dritten Chip geholt. 28 Jahren, sorry, seinen dritten Chip geholt.
Der ist so geisteskrank.
Also das kannst du dir nicht ausmalen, ich meine das ernst.
Sie sind jetzt, glaube ich, auch in den überhaupt allgemein, ich glaube, die besten Dynastien sind sie jetzt mit 3 Super Bowl-Siegen in den letzten 5 Jahren.
Ja.
Sind sie mit in der Top 5, glaube ich, jetzt mit drin, aller Zeiten.
Das ist verrückt, Mann.
So, und, ne, oder ich glaube, allgemein Dynastien, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, nee, allgemein Dynastien für Super Bowl-Siege.
Ja, so viele verrückte Quarterbacks gibt es ja auch gar nicht mehr.
Ja.
Also, die noch vor ihm sind. Also Joe Montana, der die 49ers-Legende schlechthin mit Jerry Rice, dem besten Wide Receiver aller Zeiten, die haben ihre Dynastie, die haben 4 Chips und Tom Brady hat seine 28 Ringe.
Ja, ich
aber mehr ist nicht vor ihm.
Ja.
So, wir haben den Score. Ich möchte einmal die Statistiken nochmal aufzählen, damit ihr ein bisschen Kontext habt, weil wir haben sehr, sehr viel erzählt. Brock Purdy. Fangen wir bei Mr. Relevant an, okay?
Mhm.
Hatte einen vernünftigen Abend, war nichts Überragendes, war auch nichts Schlechtes. Ich finde, das kann sich sehen lassen für einen Late-Round-Pick. Ne? Also selbst wenn er der 2. Overall-Pick in diesem Draft wäre, wie CJ Stroud und so ein Finale spielt, dann sagst du, ey, er ist Rookie. Weißt du, bei ihm ist halt die ganze Zeit, du erwartest, dass er jetzt magisch ist, so. Weißt du, weil jeder irgendwie eine Headline aus ihm machen möchte.
Der Typ hat in der Regular Season, gehört er zur MVP-Diskussion.
Verstehst du, was ich meine?
Ja?
Er hat 23 von 38 geworfen, 255 Yards, ein Touchdown, keine Interception, wurde nur einmal gesackt. Und wir hatten noch den Touchdown-Pass von Jawan Jennings für 21 Yards auf Christian McCaffrey. Christian McCaffrey, 22 Carries, 80 Yards, hatte nicht die besten Yards per Carry, war bei 3,6, hat aber natürlich auch über den
Lauf,
den Pass. Seine Yardage gemacht. Und zwar 8 Targets, 8 Receptions für 80 Yards und ein Touchdown. Das heißt, der Kollege hatte 160 Yards in der Partie.
Digga, der Typ ist so geisteskrank.
Absolut krank.
Wäre für mich auch absolut zu 100% der MVP, Super Bowl MVP gewesen, normalerweise, wenn sie gewonnen hätten.
Ja, ich fand aber auch zum Beispiel Fred Warner sehr, sehr geil.
Ja, auch.
Richtig gut gespielt. Man
richtig nicht unterschätzen.
Ja, auch Nick Bosa, ne? Also guckt man jetzt auf die Sackzahlen und so, denkst du, ja, okay, was passiert? Ja, aber nee, ganz ehrlich, da war in jedem Spielzug war er dran. Hatte, glaube ich, einen gemeinsamen Sack mit Chase Young, der auch noch einen Solo-Sack hatte. Richtig gutes Spiel gemacht. Aber
drei Sacks hatten sie insgesamt, ne?
Genau. Pat Mahomes hatte 333 Yards bei 34 von 46 Würfen, 2 Touchdowns, eine wirklich sehr, sehr dumme Interception, muss man sagen. Dreimal gesackt, hat aber ein gutes Rating von 99,3. So, wer hat ihm noch unterwegs geholfen? Er hat sich selbst geholfen. 9 Carries, 66 Yards über den Lauf. Isaiah Pacheco, Digga, irgendwann habe ich mir auch die Frage gestellt.
Ja, der hatte wirklich...
Reicht doch mal. Also, der hat geackert. Er konnte auch gar nichts mehr dafür, weil es ist kein Vorwurf an ihn. Ne, also wenn das Playcalling ist, dass du durch die Mitte läufst und nicht keine Outside-Runs machst, dann läufst du durch die Mitte. Und wenn die Defense halt jedes Mal stopft, was willst du machen? Ja. Aber gut, der hatte 18 Carries, knappe 60 Yards, 3,3 im Average. Über den Wurf sah es ein bisschen besser aus für die Kollegin. Übrigens, dort hatte Isaiah Pacheco 6 Targets, 6 Catches, 33 Yards. Mecole Hardman 57 Yards, Travis Kelce 93.
Der nach der Halbzeit ein Yard hatte.
Genau. Hat insgesamt 9 von 10 Bällen gefangen, die in seine Richtung gingen. Und natürlich MVS Marquez Valdes-Scantling mit diesem einen Touchdown, den er anfänglich hatte. Mhm. In der, was war das, zweiten Halbzeit. Ja, und damit sind das die Stats. Ich habe noch eine sehr, sehr geile Sache.
Wir haben auch gehabt. Die Allgemeinstats, ne? Sehr ausgeglichen. Also wir haben Ballbesitz 36-26 zu 38-30. Da hatten die vor den 49ers ein bisschen mehr. Yards insgesamt 455 zu 382. Da waren die Chiefs ein bisschen weiter. Yards pro Spielzug 5,8 zu 5,4, also First Downs 24 zu 23, also man hat gesehen, das Ding hier ist absolut auf Augenhöhe. Das Einzige, wo es sich unterschieden hat, ist die Third Down Efficiency.
Ja.
Da waren die Chiefs einfach deutlich stärker, 9 von 19 und die 49ers nur 3 von 12.
Ja, ich habe noch ein paar Advanced Stats von Pro Football Focus, das ist so die beste Seite eigentlich, wenn ihr so Advanced Stats haben möchtet. Man muss aber mit Geld und ein paar Sachen freischalten. Das will ich auch noch machen, Digga.
Ja.
Ich brauche das fürs nächste Jahr. auf jeden Fall, Patrick Mahomes wurde in 22 von 55 Situationen gepressured, sodass er Dropbacks hat. Also in seinen Dropback-Versuchen wurde er gepressured. Ne? Das ist sehr, sehr krass und hat trotzdem 7,2 Yards per Pass recorded. War im Game-Winning Drive, in der Overtime, 8 von 8 für 42 Yards. Ne? Und da fand ich das Play-Calling auch gut, so schnelle, kurze Pässe auf die Seitenlinie, kannst die Zeit anhalten, sind sichere Pässe, sind 6 Yards, 8 Yards, wenn du Glück hast, laufen die noch ein paar. Also das war dieses Cleane und das hat er halt sehr, sehr gut gemacht dann am Ende.
Ja.
Eine andere Sache war, Chris Jones, möchte ich erwähnen, ne, also Defensive Spotlight komplett auf ihn. Also wenn Pat Mahomes nicht noch diese verrückten Drives hätte, sondern wenn die Spielzüge so ein bisschen mehr von den Receivern abhängen würden oder von Isaiah Pacheco, dann wäre Chris Jones jetzt der Super Bowl MVP. Ich bin ehrlich, der hat so einen Mörderjob gemacht an dem Tag. Ja. Und es mag vielleicht sogar sein letztes Spiel gewesen sein. Und das wird sich zeigen, sein Vertrag läuft jetzt aus oder ist damit abgelaufen, ist Free Agent und wer weiß, wenn er zurückkommt, die Dynastie könnte weitergehen. Wenn nicht, haben die Chiefs mittlerweile wirklich viele Lücken, so, ne? Also die verlieren schon den ein oder anderen Hochkaräter, schaffen es scheinbar, es immer wieder zu ersetzen.
Das ist so krank, aber
Tyrann Mathieu, Tyreek Hill und wie sie alle heißen, jetzt Chris Jones. Aber wer weiß. Schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Ja, einmal der hier, den wollte ich erwähnen. Also der hat einen Hit gehabt vor 4 Hurries und 2 more Pass Rush Wins. Und dann nochmal Nick Bosa, der mit 12 Pressures, ne, das ist schon krass, davon 3 Hits und 9 Hurries, die meisten Pressures in dem gesamten Spiel hat. So, Rashee Rice fand ich auch ganz okay, 6 von 8 für 39 Yards, davon 35 selbst gelaufen, ne? Also Run auf der Catch, krass. Ist auch nochmal super interessant sowas. Aber ja, am meisten tut mir George Kittle leid, der einen rabenschwarzen Tag. Erwischt leider. Also überhaupt gar nicht genutzt.
Ja.
Und das muss man sagen. Ich schaue mal ganz kurz auf unsere Liste. Wir haben jetzt das gesagt, wir haben das gesagt, wir haben das gesagt. Und ja, was ich sagen oder was ich dich fragen wollte, ist, was sagt der Super Bowl jetzt über Brock Purdy für dich aus? Kurz und knapp.
Was sagt der Super Bowl über Brock Purdy aus? Dass er. Ich glaube, dass er ein ernstzunehmender Quarterback der Liga, also einer der ernstzunehmerinnen Quarterbacks der Liga geworden ist. Und dass Sky the Limit ist. Nein, aber
Er hat schon ein Limit, Digga.
Was sagt das über Brock Purdy? Ich finde das die Frage gar nicht so einfach. Ich würde sagen, es sagt über ihn aus, dass er alles aus sich rausgeholt hat und weiß ich nicht, auch über sich hinausgewachsen ist irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Aber er auch rein spielerisch und deswegen war auch dann der letzte Pick in gewissen Situationen einfach auch limitiert ist.
Was sagt der Super Bowl über Kyle Shanahan aus, der jetzt 0 und 3 im Super Bowl ist? Davon 0 und 2 mit den 49ers.
Also cool sein erster Touchdown auch war und so kreativ wie er zu scheinen scheint, ne, was er ja auch in der Regular Season häufig genug zeigt und in den Playoffs grundsätzlich auch, umso mehr muss man trotzdem sein Playcalling ein bisschen hinterfragen.
Ja, ich finde halt besonders gerade in der zweiten Halbzeit, genau. Anfang zweiter Halbzeit, wo sie halt 3, 4, 5, 6 Mal nur geworfen haben, Christian McCaffrey vielleicht auch schon wollten, wer weiß, aber du hast immer noch einen Elijah Mitchell, der extrem schnell ist, der läuft in den 4,30ern, ne, die 40-Yard-Dashes, da denke ich mir halt, ey, du musst ein bisschen mehr zermürben, du musst ein bisschen mehr auch Brock Purdy, so sehr ich ihn mag, musst ihn auch entlasten, also kannst nicht irgendwie Hero-Plays von ihm die ganze Zeit erwarten oder dass er einen Drive komplett über den Lauf alleine regelt. Irgendwann stellt sich die Defense drauf ein. Shanahan ist halt ein extrem, extrem guter Coach. Ich habe extrem Respekt vor ihm. Ich glaube, der ist 44 Jahre alt oder so. Ja. Also noch jung. Der hat ein Leben lang noch vor sich als NFL-Headcoach. Aber der muss auch irgendwann diese Big Games gewinnen. Und es gibt kein größeres Game als den Super Bowl. Das wird ihm auch gut tun. Aber ich sehe halt Hoffnung in dem Sinne, dass ich sage, ey, ein Andy Reid war vom Pat Mahomes auch nicht
da. Das wollte ich gerade auch noch ergänzen, ne? Das muss man halt auch sagen. Die Statistik kann auch bald ganz anders aussehen, wenn irgendwann mal da ein anderer Quarterback steht bei dem Team, was er trainiert.
Sehe ich.
Ja. Und ja.
Ja, und was sagt der Super Bowl-Sieg über Pat Mahomes aus?
Ja. Es gibt. Man würde es nie sagen, aber er ist der Einzige, der den Namen Tom Brady in Gefahr bringen kann in seiner Karriere.
Das sehe ich auch so. Also für mich ist das schon in Stein gemeißelt. Er ist jetzt schon der drittbeste Quarterback aller Zeiten. Ne? Und vielleicht streiten sich da die einigen Joe Montana-Fans mit ihm, mit Pat Mahomes-Fans so. Können sie untereinander diskutieren. Stand jetzt natürlich, Tom Brady ist unangefochten Erster und das wird auch noch dauern. Aber der Typ ist halt 28. Tom Brady hat mit Ü40 noch einen Super Bowl geholt. Also da ist noch 12, 13, 14 Jahre Puffer für ihn da, um den Mount Rushmore nochmal umzugestalten. Ne? Also der gehört, es ist verrückt, Mann. Es ist verrückt. Mir fehlen manchmal echt die Worte bei ihm.
Was glaubst du, Mahomes wird nochmal woanders spielen? Und wenn ja, nee, was glaubst du, wo?
Nee. Also, vielleicht geht er die Tom Brady Route, dass er sagt, ey, ich bin lang genug jetzt hier gewesen, hab meine, meine 5 Ringe geholt. Und sagt, Digga, guck mal, das Ding ist, viele vergessen das. Travis Kelce wird auch nicht jünger. Ja, irgendwann ist er weg. Ich bin ehrlich, er lebt die Leben voneinander.
Holst du Sam LaPorta?
Ja. Spaß. Nee, aber, Digga, die Chemistry ist einmalig. Die kriegst du auch nicht so schnell. Das heißt, er muss entweder irgendwo hin, wo ein richtig heftiger Receiving Core ist, so wie Tom Brady damals bei Tampa Bay. Da war Godwin, da war Mike Evans, ich weiß nicht, da war noch irgendein heftiger. Running Game war so relativ in Ordnung, ne? Aber Tom Brady war so, boah, das hat uns gefehlt. Ja, Tom Brady wird nicht, Travis Kelce wird nicht jünger. Mhm. Irgendwann, also wenn die jetzt nicht langsam aber sicher einen Plan B, C, D haben, dann, wer weiß, kann wechseln.
Ja. Ist aber auch die Frage, wie sehr Leute, also es zugelassen wird auch von diesen Spielern, ne?
Ja, absolut. Ich denke mir halt auch so, okay, der wird ja mit jedem funktionieren und jeden auch besser machen. Aber hat er Bock darauf, Leute ständig besser machen zu müssen?
Das ist ja seine Aufgabe als Quarterback auch.
Nee, Digga, das ist auch die Aufgabe von einem Wide Receiver, seinen Quarterback schön aussehen zu lassen.
Das ja, natürlich. Es ist ja ein Geben und Nehmen.
Ja.
Aber es ist ja auch seine, auch mit unter anderem seine Aufgabe. Dass er ihm sagt, lauf einfach, so der Ball kommt. Er ist ja so.
Ja, aber der hätte zum Beispiel echt einen einfacheren Job, wenn er bei den 49ers wäre. So, das meine ich. Hast einen Ayuk, hast einen Debo, hast einen Christian McCaffrey und George Kittle. So, besser geht's nicht. Weißt du, das meine ich. Und du warst halt gerade jetzt nur mit einem Mahomes und Kelce in Super Bowl gerade gewonnen.
Ja.
Plus, erste Mal, was in Chiefs History, Digga, dass die Defense ein Spiel auch gecarried hat für Mahomes. Sonst war es immer andersrum.
Ja.
Wahnsinn. Okay, zum Abschluss, Rommel. Einmal noch ganz, ganz kurz Prognose nächstes Jahr. Siehst du die beiden Teams nächstes Jahr wieder im Super Bowl, ja oder nein?
Du musst mir ganz kurz die Vertragskonstellation von Brock Purdy erklären.
Der verdient unter 1 Million.
Und sein Vertrag,
der kann ihn erst nach seinem 3. Jahr verhandeln. Also, das würde heißen, nach der nächsten Saison.
Okay.
Das heißt, sie haben für genug Geld für ihre Superstars, um die alle zu bezahlen.
Also, die 49ers sehe ich definitiv als Contender nächstes Jahr.
Aber siehst du im Super Bowl? Weich nicht der Frage aus, mein Freund. Also wir haben die Lions.
Ich finde, wenn sie
Ich finde, die
Backups so ein bisschen auf ein, zwei Positionen noch ein bisschen mehr integrieren, ein bisschen mehr Spielzeit denen vielleicht versuchen zu geben, die Qualität da ein bisschen hochzuziehen, gerade auch so auf der Running Back Position und so, ne? Dann ja, doch, würde ich sie auch da wieder sehen.
Okay. Also so. Cowboys, Eagles sehe ich nicht. Rams sehe ich nicht. Seahawks sehe ich nicht. Ich sehe
Dolphins
die,
sehe ich nicht.
Also die einzigen, die wirklich gefährlich sein könnten, sind die Lions. Also natürlich, die anderen sind auch gefährlich, ne? Aber so, seien wir mal ehrlich, die Cowboys jedes Jahr dieselbe Story. Die Eagles gehen voll den Bach unter irgendwie, keiner weiß warum. Und ja, die Lions sind halt so das einzige frische Team, sag ich mal, wo du sagst, boah, die können sich halt wirklich stark entwickeln.
Ja,
und auf der anderen Seite, in der AFC, hast du halt die Bills, die Dolphins, die Chiefs, du hast die Jets, nicht vergessen, und danach die komplette AFC North.
Ja,
Ravens, Browns, Steelers, so. Bengals, eklig.
Und dann, das darf man auch nicht. Joe Burrow nächstes Jahr wieder fit.
Ja, also wieder.
Scary.
Also Top 8 Team direkt. Week 1 für mich Top 8. Und dann hast du halt die Texans, Jaguars, Colts theoretisch auch, wo du nicht weißt, wie heftig die sein können.
Ja, wir werden es noch besser vielleicht predikten können
nach der Pause, Leute.
Nein, nicht nach der Pause. nach der Pause und dann nach den Picks.
Ah, der Draft.
Den Draft.
Ja, genau. So. Und das wollte ich auch nochmal ansprechen zum Abschluss. Und zwar, Leute, wir werden Folgendes machen. Was euch die kommenden Wochen erwartet, ist erstmal eine kleine, klitzekleine Unterbrechung, eine Pause von 3 Wochen oder so ungefähr. Wir werden euch da bei Insta sowieso up to date halten, weil es gibt aktuell halt wirklich nichts mehr, ne?
Nee.
Der NFL Draft ist am 25.04. Und dort werden wir ein paar Wochen vorher euch up to date halten mit den ganzen Spielern. Das heißt, seid dabei, wenn wir dann an 3 Wochen oder so wieder loslegen. Und damit, Rommel, das war's von
Steak & Lobster.
Das Beste vom Besten. Ciao und tschüss.
Patty Mahomes!